Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Spätestens nach einer Dreiviertelstunde kann man eigentlich nicht mehr. Doch dann geht es erst richtig los. Falls man sich fragt, womit, erfährt man: Es defektiert ein Elefant auf einen Arbeiter, uriniert eine Frau auf einen reichen Fettwanst, dann beginnt die Party. Die Party, von der Claudia Reinhardt in der Berliner Zeitung schreibt, findet in Damien Chazelles neuem Film Babylon statt, womit ausnahmsweise einmal nicht Berlin gemeint ist, sondern das Hollywood der 1920er Jahre. In der Wochenzeitung Der Freitag schreibt Dobrila Kontic darüber: Langeweile jedenfalls kommt in der ersten Stunde von Babylon kaum auf. Denn Drehbuchautor und Regisseur Damien Chazelle, sehr erfolgreich mit dem Musicalfilm La La Land von 2016, wagt die bewusste visuelle Überforderung des Publikums. Davon ist Kontic allerdings nicht beeindruckt und lässt verlauten: Der Funke aber will beim Betrachten dieses inspirierten, im Kern aber unreflektierten Bilderrauschs über Hollywood nicht ganz überspringen. Jens Jessen beschreibt diesen Rausch in der Wochenzeitung Die Zeit so: Wie wild und gewagt ging es doch einst am Set zu, bevor das Mikrofon Ruhe und Ordnung und schalldichte Studios erzwang. Und erst die Partys. Niemals wieder gab es solche Orgien und solche Mengen an Drogen. Chazelle zeigt Schneehügel von Koks und Berge von kopulierenden Leibern. Die Partys der 20er Jahre sind geradezu sein Hauptargument gegen die anämische Prüderie des Tonfilms. Und doch fragt er sich: Will Damien Chazelle überhaupt irgendetwas anderes, als den Zuschauer zu überrumpeln und Tiefsinn vorzugaukeln? Mit »Noch eine Nase Koks« ist nicht noch eine weitere Rezension zu Babylon überschrieben, sondern ein Text von Tobias Timm, ebenfalls in der Zeit, über die nächste Runde im Prozess um den Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Bei der Verhandlung am vergangenen Dienstag ging es laut Timm um Koks, in der Spree versenktes Einbruchwerkzeug und die Frage, wie die Täter aus Berlin ihren Weg ins Residenzschloss in Dresden fanden. Die Frage beantwortet er gleich selbst und die Antwort überrascht. Angefangen habe alles mit dem Hinweis eines Kumpels. Von einem Klassenausflug ins grüne Gewölbe habe der ein Foto geschickt. Der grüne Diamant sei ja wohl krass. Auch Mohammed R. fand das tatsächlich krass und überlegte mit anderen, wie man den Riesenstein stehlen könne. Länger geplant gewesen sei der Einbruch bereits von Wissam R., erklärt Tim weiter. Nachdem er wegen des Diebstahls der Riesengoldmünze aus dem Berliner Bode-Museum kurzzeitig in Untersuchungshaft gesessen hatte, habe die Hochphase seines Lebens begonnen. Er, der Ungebildete, sei plötzlich als Held gefeiert worden. Er habe gekokst und sei größenwahnsinnig geworden. Ich fühlte mich unantastbar. Viele andere Fragen bleiben nach wie vor offen. Wer dann die anderen beiden Mittäter gewesen seien, verrieten sie nicht. Ein Geheimnis blieb auch, wo die fehlenden Stücke der Beute sind. Bei Twitter in San Francisco wirft man das teure Interieur indes freiwillig auf die Straße, lässt uns Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung wissen. Unlogisch ist das ja alles nicht. Wer keine Mitarbeiter hat, braucht auch keine Mitarbeiterbespaßung. Wozu man auch die signalroten Fitnessbikes rechnen darf, die in Wahrheit Aufladestationen sind und erstens für dynamisierte Mitarbeiter, zweitens für ökologisch vorbildlich aufgeladene Mobilgeräte sorgen. Das Diensthandy wird aufgeladen, der Mitarbeiter fit, der Krankenstand wird niedrig. Und weil das alles so lustig ist, wird das Arbeiten zum Fun. Soweit die Theorie. Die Prognose von Matzig für Twitter fällt hingegen weniger Fun aus. Möglicherweise kann man sich die Zukunft dieses Unternehmens so vorstellen wie die von Air Berlin und Wirecard zusammen. In diesem Fall hätte Twitter den Vogel nicht nur fliegen lassen, sondern ihn auch abgeschossen. Aus Vogeleingeweiden, wie sie jetzt zu ersteigern sind, konnten Seher früher übrigens die Zukunft vorhersagen.